Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Wenn man die Corona-Erkrankung eigentlich hinter sich hat, es aber auch Wochen und Monate später einfach nicht will besser werden, dann ist die Rede von Long-Covid. Die Erkrankung kann so weit gehen, dass im Leben der Betroffenen nichts mehr ist wie vorher.
Es gibt Leute, die noch viel schlimmere Sachen haben, aber es hilft einem in diesem Moment nicht. Ein Käfig ist und bleibt ein Käfig, auch wenn es goldig ist.
Wir haben mit einer Betroffenen über ihren Alltag mit Long-Covid geredet. Und die Zürcher Sexy-Leute gestern ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Wegen dem starken Wind hat der Böck den Kopf dürfen oder müssen behalten. Was zum Sexy-Leuten aber dazugehört, wie normalerweise die Verbrennung des Böck auch, sind Glarnerinnen und Glarner. Wir haben mit ein paar über Glarner-Tradition am Zürcher Sexy-Leuten geredet. Das und mehr unsere Thema heute. Am Mikrofon Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Der Verein LGBT+, der zwei queere Jugendzentren in Chur und Bux hat, ist mit happigen Vorwürfen konfrontiert. Wie der Tagesanzeiger heute schreibt, führt die Staatsanwaltschaft St. Gallen gegen das Geschäftsleitungs-Ehepaar ein Strafverfahren. Die zwei Männer werden verdächtigt, im Rahmen ihrer Arbeit in den Jugendzentren sexuellen Kontakt mit Jugendlichen zu haben. Ich habe heute vor der Sendung mit Pascal Peitsch geredet, der Churbreit gegründet hat und sich in Graubünden für queere Jugendliche einsetzt.
Ich bin schockiert und bestürzt über die Ereignisse beim Sozialwerk .lgbt+. Gerade jetzt läuft ja das Strafverfahren und das kann und das werde ich aber auch nicht kommentieren. Es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Was ich aber ganz klar sagen kann, ist, dass die Betreuung von besonders schutzbedürftigen Jugendlichen, wie eben queer Jugendliche das sind, erfordert ein unglaublich hohes Maß an Professionalität, aber auch an Empathie. Und als Betreuungsperson ist man in einer Machtposition gegenüber diesen Schutzbedürftigen. Und da haben sexuelle Kontakte einfach überhaupt keinen Platz. Das ist moralisch verwerflich.
Vor allem der Treff in Chur und Bux sind ja Vorzeigeprojekte, also die einzigen Stellen, die mit öffentlichen Geldern auch unterstützt worden sind. Eigentlich ein Indiz für Professionalität, aber wie man jetzt sieht, völlig amateurhaft.
Ich würde sagen, dass nicht alles, was im Sozialwerk passiert ist, amateurhaft passiert ist. Es sind zwei ganz grosse Treffen, die sie gemacht haben in Chur und in Bux. Jetzt haben wir einfach gesehen, dass gewisse Leute in den Organisationen vielleicht auch Sachen machen, die falsch sind. Machtmissbrauch betrieben und nicht professionell handeln. Es ist darum sehr wichtig, dass das jetzt rausgekommen ist, weil so können wir reagieren, so können wir uns verbessern, so können wir verhindern, dass es in Zukunft auch zu Machtmissbrauch kommt.
Und der Machtmissbrauch betrifft ja Jugendliche, die je nachdem auch daheim nicht über ihr Queersein können reden. Und im LGBT-Plus-Treff ist genau das ausgenutzt worden. Sie sind eigentlich in einem Schutzraum völlig schutzlos gewesen.
Genau. Und darum ist es auch so tragisch und so traurig, dass vor allem die schutzbedürftigen Jugendlichen, die so einen Platz wie ein queerer Jugendtreff eigentlich unbedingt nötig haben, unbedingt benötigen, die sind die Hauptleidtragenden. Darum fordere ich jetzt auch, dass die zwei Hauptverantwortlichen sofort freigestellt werden, dass der Verein die Vorwürfe genauestens untersucht und prüft und auch in ihrer Nachbearbeitung Mechanismen und Instrumente implementiert, dass so Übergriffe nicht mehr vorkommen.
Der eine von den zwei Beschuldigten hat eine Vorgeschichte. Er hat schon mal in einer Bündner Gemeinde einen Jugendtreff geführt. Und schon dort ist er laut dem Artikel vom Tagesanzeiger durch Überbetonung von Sexualität negativ aufgefallen. Wie kann das passieren, dass so jemand nochmal mit Jugendlichen arbeiten darf und nicht einmal eine Ausbildung dafür hat?
Das ist halt immer im Verein der Fall, wenn man irgendwo ein Projekt aufzieht, wo vorher noch nicht wirklich da war, dann kann man vielleicht auch als Quereinsteiger in eine Position einnehmen, wo man sonst nicht kriegen. Und es ist darum ganz wichtig, dass vor allem Organisationen und auch GeldgeberInnen auch von staatlicher Seite ganz klare Standards setzen. Die queerer nationaler Dachverbände zum Beispiel beabsichtigen da dazu, demnächst auch Guidelines zu veröffentlichen, damit Organisationen und GeldgeberInnen auch genau wissen, welche Projekte sind Projekte, die unterstützenswürdig sind und welche nicht.
Laut dem Tagesanzeiger haben mehrere Jugendliche gesagt, im Jugendtreff habe es eine sexualisierte Grundstimmung gehabt. Unter anderem hatte es eine Box mit Sexspielzeugen im Treff in Chur. Notabene in einem Treff, wo auch 13-Jährige sind. Wo ist denn die Grenze zwischen Aufklärung und Übergriff?
In meinen Augen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft einen positiven Umgang auch mit Themen, die aktuell tabuisiert sind, wie zum Beispiel mit dem Thema Sexualität umgehen. Es ist aber sehr wichtig, dass das stufengerecht passiert. Es geht aber dann zu weit, wenn Jugendliche nicht mehr ganz können auseinanderhalten zwischen was ist jetzt wirklich Aufklärung und was ist vielleicht sexuelles Interesse von einem von der Machthabenden in dem Verein.
LGBTQ-Szene hat ein bisschen so das Klischee, dass der natürliche Umgang mit dem Sex fehlt und dass eben eine Sexualisierung da ist. Verstärken die Vorfälle jetzt das Klischee? Wirft das ein schlechtes Licht auf die Szene?
Ich bin überzeugt davon, dass der Vorfall Klischees zementieren tut. Der Vorfall tut in der ganzen queeren Bewegung in Graubünden Schaden. Weil wir vor allem auch gegen die Klischees kämpfen, dass es bei uns zu einer Sexualisierung oder irgendwie so etwas kommt.
Was muss man lernen aus diesen Vorfällen jetzt?
Man muss lernen, dass vor allem Projekte, wo vulnerable Personengruppen im Zentrum stehen, dass so Projekte unbedingt mit Empathie und mit Professionalität geführt werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss das Projekt auf Eis liegen, bis die Professionalität gewährleistet ist. Und dass wir uns als Gesellschaft uns von diesen Menschen nicht ausbremsen lassen. Damit vor allem die Hauptleidtragenden jetzt, eben wie die queer Jugendlichen, nicht am allermeisten darunter leiden.
Die zwei Jugendzentren in Chur und Bux sind wegen der Vorwürfe im Moment geschlossen. Die Bündner Gastronominnen und Gastronomen haben sich heute in Chur getroffen. Um gut zu essen ist es dabei aber nicht gegangen. Es war die Delegierte Versammlung von Gastro Graubünden. Nebst den üblichen Angelegenheiten hat es auch einen Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz in der Gastro gegeben. Der Patrick Ulber war für uns mit dabei.
Die künstliche Intelligenz macht vor keiner Branche Halt. Auch Musikerinnen und Musiker könnten fast schon vor KI abgelöst werden, wenn man den Song hier hört.
Morgens um 9:30 willkommen ins Kaffee und Gipfeli. Von 10 bis 12:30 Uhr Delegiertenversammlung Gastro Graubünden.
Das ist ein von KI generierter Song zur heutigen Delegiertenversammlung von Gastro Graubünden. Er hat am Referent zum Thema am Fabio Aresu vom Markenkern geholfen, ein Beispiel zur KI zu machen. Also quasi als Assistent. Genau als so einer soll man die KI auch anschauen und in der Gastro können wir den auch so brauchen.
Eindeutig im Verbessern von Prozessen und im Abnehmen von kleinen Schritten, die jetzt eigentlich recht viel Manpower brauchen, die im Hintergrund ablaufen und die man viel besser könnte einsetzen könnte, um die Kunden direkt zu bedienen.
Gebraucht werden kann der Assistent oder die Assistentin dann unter anderem bei der ganzen Reservation. Ein Chatbot könnte zum Beispiel einfache Fragen von Gästen beantworten und anschliessend gerade den Tisch reservieren. Aber auch bei einer besseren Personalplanung kann die KI helfen. Dafür braucht sie unter anderem genug Daten. Mir stellt sich dabei die Frage vor Zuverlässigkeit und der Fabio Aresu sagt:
Das Ding kann in absehbarer Zeit nicht 100% voraussehen. Aber wenn ich nur schon anhand von Daten, die in der Vergangenheit waren, bei ähnlichem Wetter, ähnlichen Konstellationen, darauf gehen kann, komme ich wahrscheinlich auf etwa 20-30% Verbesserung, was eben doch relativ viel ist.
Nebst der Personalplanung ist die künstliche Intelligenz auch bei der Einkaufsplanung hilfreich, dass es weniger Food Waste gibt.
Wo man eigentlich wirklich nicht nur noch Gefühl, sondern anhand von Daten wirklich an Food Waste reduzieren. Das ist ja eigentlich ein recht grosses Thema. Und auch dort, also man wird es nicht auf null herkriegen, aber man wird mit Unterstützung nochmal wirklich deutliche Optimierungen herkriegen.
Und sowieso ist jedes Gramm Essen, das nicht fortgeworfen wird, ein gewonnenes Gramm. Die künstliche Intelligenz, sie bringt also auch in der Gastro viele Vorteile. Darum habe ich von ein paar anwesenden Gastronominnen und Gastronomen wissen, ob sie den KI auch schon brauchen.
Also seit heute, seit dem Referat, weiss ich, dass wir das schon nutzen, tagtäglich. Aber es ist uns in dem Sinn einfach nicht so bewusst gewesen.
Wir sind auch schon in den ersten Versuchen. Wir haben schon diverse Tools ausprobiert. Das eine oder andere braucht, glaube ich, noch ein bisschen in der Entwicklung, wie wir es auch heute gehört haben. Das ist noch nicht alles wirklich eins zu eins umsetzbar. Es gibt mega coole Ansätze, die eben gerade für uns im Hintergrund eigentlich sehr viel Arbeit würden erleichtern, sodass unsere Mitarbeitenden auch viel mehr Zeit hätten für die Gäste.
Ja, dort, wo wir sie setzen, ist im Reservationsbereich, in unserem Reservationstool, wo auf KI basiert ist, mit der Auslastung der Restaurants, Buchungssystem. Dort setzen wir sie.
Die Ideen schwirren um, die sind auch bereits in Planung, aber eben noch nicht spruchreif. Und ja, ich denke, das ist etwas, das Zeit braucht und man muss vielleicht auch ein bisschen im Markt schauen, was sind die Angebote.
Die KI wird in der Gastro also mit einer gewissen Vorsicht schon eingesetzt. Laut Fabio Aresu vom Markenkern, der heute ein Referat zum Thema gehalten hat, können wir die KI auch einfach einmal ausprobieren.
Weil der Einstieg ist eigentlich nicht so wahnsinnig teuer, oder? Aber dass es richtig funktioniert, braucht es nicht bald wieder Manpower, um es anzulernen. Aber dem entziehen kann man sich nicht.
Das hat auch der Präsident von Gastro Graubünden und der momentan höchste Bündner, der Franz-Sepp Galluari, erkennt. Mit einem Avatar von ihm selber, der mehrere Sprachen redet, hat er ja schon im Grossen Rat zu reden gegeben. Darum die Frage, sind Sie KI-Fan, Herr Galluari?
Ja, Fan. Ich bin Gastropräsident und will das meinen Mitgliedern mitgeben. Und das hat nach der Grossratseröffnung gesehen, hat das hohe Welle am ganzen Kanton gegeben. Und ja, ich habe es ins Rollen gebracht und wir probieren es, das hier auch umzusetzen. Wie man gesagt hat, wenn man gewisse Bereiche nehmen kann, kann man auch in der Gastronomie etwas bewirken.
Politisch müssen in der KI aber sicher noch Grenzen gesetzt werden, dass mittels künstlicher Intelligenz nicht Unwahrheiten verbreitet werden. Denn bei diesem Thema stecke die ganze Welt noch in den Kinderschuhen.
Neben dem Vortrag waren heute auch Wahlen und der Präsident Franz-Sepp Galluari ist für weitere 3 Jahre einstimmig bestätigt worden. Gestern war in Zürich die Sexy-Leute. Zum grossen Highlight, der Verbrennung des Böge, ist es zwar nicht gekommen, was aber seit jeher zur Tradition dazugehört, sind die Lernerinnen und Lerner am Zürcher Sexy-Leute. Charlotte Kösling und Manuela Meuli berichten.
Heute ist der Benjamin Müllimann, der Landemann von Glarus, Ehrengast bei der Zunft zu Wiedig. Das habe ich fast schon eine Tradition, sagt er. Schon mehrere Zunftmeister bei der Zunft zu Wiedig sind ursprünglich aus dem Glarus gekommen. Oder haben sonst einen Bezug zum Kanton. Darum kommt es häufiger vor, dass der Landemann als Ehrengast eingeladen wird.
Ich war schon ein paar Mal zu Gast. Früher habe ich in einer Zunftmusik mitgespielt, als ich in Zürich Wochenaufenthalter war. Also immer wieder gerne dabei und finde es einfach eine schöne Atmosphäre.
Sagt der Benjamin Müllimann. Und diese schöne Atmosphäre hat der Glarner Landemann auch gestern am Nachmittag genossen. An einer Zunft beizutreten sei aber nicht sein Plan. Dabei könnte er das durchaus. Eingeladen als Ehrengast hat ihn der Zunftmeister Felix Blumer. Der SRF-Meteorologe ist mit einer Glarnerin verheiratet und geht selber schon fast als Glarner durch. Laut ihm könnte auch der Benjamin Müllimann bei der Zunft mitmachen.
Man muss in Zürich wohnen bzw. mal gewohnt haben. Oder man ist beruflich da oder man hat mal geschafft in Zürich oder dann durch Abstammung. Also, wir haben herausgefunden, eigentlich der Landamt, der Benny Müllimann, der könnte bei uns noch zuhäufter werden, weil er hat wirklich da im Quartier mal längere Zeit gewohnt. Und er ist ja auch erst 45 und bei uns ist die Altersguillotine bei 50. Aber er ist ja in so einem jugendlichen Alter. Also ich gehe schon davon aus, dass irgendwie in den nächsten Tagen er das Aufnahmegesuch wird stellen.
Zunft zu Wiedig würde Benjamin Müllimann also durchaus bei sich aufnehmen. Dieses Jahr sind sie beim Umzug ganz hinten unterwegs. Darum weiss der Felix Blumer am Nachmittag noch nicht, ob er und seine Zunft den Böck brennen sehen.
Also wenn der Böck gleich lang hat wie im letzten Jahr, dann sehen wir ihn auf alle Fälle. Letztes Jahr hat er 58 Minuten gehabt. Wir gehen davon aus, dass wir irgend so zwischen dem Viertel ab 6 und 6:30 werden dort sein. Und dann schauen wir mal weiter.
Eine Schätzung, wie lange der Böck brennt, macht der Felix Blumer keine. Dafür aber der Benjamin Müllimann. Er hofft auf einen schönen Sommer.
Meine Schätzung ist heute, dass es etwa 17 Minuten geht. Ist jetzt gleich noch die Sonne gekommen, verspricht eigentlich viel für einen guten Sommer.
Recht gehabt hat er gestern aber nicht mit seiner Schätzung. Wegen dem starken Wind ist der Böck nicht angezündet worden. Damit dürfte er der erste Böck sein, der einen Sonnenuntergang gesehen hat.
Pech mit dem Sexy-Leuten haben die Zürcherinnen und Zürcher übrigens schon ein paar Mal gehabt. 1921 zum Beispiel hat ein Jugendlicher der Böck schon um 13:30 am Nachmittag angezündet und 2006 ist der Böck geklaut worden. Die meisten Leute erholen sich innerhalb von 6 Wochen vom Coronavirus. Es gibt aber Menschen, die deutlich länger damit zu kämpfen haben. Teilweise sogar so schlimm, dass es das ganze Leben auf den Kopf stellt. So geht es auch der Miriam Egli von Sagoin. Sie leidet seit gut 3 Jahren an Long-Covid. Die Manuela Mäuli berichtet.
Ein Haufen Jahre war Miriam Egli selbstständige Coiffeuse. Jetzt ist sie gefangen in ihrem Haus, ohne Kraft überhaupt etwas zu machen. Seit Anfang 2021 geht das schon so. Damals hat sie sich mit Corona angesteckt. Weggegangen sind Symptome wie extreme Kraftlosigkeit, Müdigkeit oder auch Kopfweh seitdem nicht mehr. Bei vielen geht es lang, bis sie endlich die Diagnose Long-Covid kriegen. Das, weil es keine Tests gibt, um die Krankheit eindeutig nachzuweisen. Bei Miriam Egli dagegen haben die Ärzte schnell gemerkt, dass es Long-Covid ist.
Bei mir war es relativ einfach, um feststellen, dass es vom Covid kommt. Weil ich hatte nicht noch wie viele Pausen hatte, 2-3 Monate, und dann ist es wieder aufgeflammt. Weil bei mir sind die Symptome einfach gerade weitergegangen. Und ich habe noch ein halbes Jahr lang gekämpft und geschafft. Also das heisst, einen Tag geschafft, 2 Tage gelegen. Bis sie dann haben können in die Sprechstunde nach Chur und mich dort mein Arzt krank geschrieben hat. Und dort bin ich vermutlich schon länger im Roten gelaufen.
Mit dieser Diagnose ist sie eine von rund 300'000 Betroffenen in der Schweiz. Die Einschränkungen und Symptome sind aber nicht bei allen genau gleich. Auch wenn 34% von allen Long-Covid-Patientinnen und Patienten voll arbeits- und schulunfähig sind, kriegen viele keine IV-Rente. Die Miriam Egli ist eine der wenigen, die die IV eine 100%ige Rente zahlt. Vorher war sie selbstständig und hat ihre Arbeit als Coiffeuse geliebt. Heute ist sie im Alltag auf Hilfe angewiesen.
Wenn ich überlege, wie ich früher war, eben selbstständig, das heisst selbst und ständig, oder? Und ich war wirklich immer ein Macher. Ich konnte nie ruhig aufs Füdeln hocken. Und plötzlich braucht man für alles Hilfe. Das braucht schon noch. Oh. Und es war nicht immer einfach. Abhängig sein ist eine Sache, die sehr schwierig ist zu akzeptieren im heutigen Zeitalter eigentlich.
Die Situation ist aber nicht nur für Miriam Egli selber schwierig, auch für ihre 2 Kinder und das soziale Umfeld sei es nicht immer einfach, damit umzugehen. Fast alle Freunde von vorher sagen gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig um. Auch weil ihr einfach die Energie für soziale Kontakt fehle.
Gleichzeitig wünscht man sich das aber wenn jemand dumm ist, möchte man einfach, dass alle wieder gehen, dass man seine Ruhe hat. Also, es ist eine sehr perfide Angelegenheit, das Ganze, die Krankheit. Wenn man natürlich sagt, mal, jetzt möchte ich, dass jemand zum Znacht kommt. Alles, was man macht, hat ein Preisschild dran.
Die Miriam Egli redet aber von Glück, dass in ihrem Umfeld die meisten Verständnis für ihre Krankheit haben. Das sei nicht immer und überall so.
Die meisten haben es verstanden. Und die es nicht verstehen, für die ist einfach auch jeder Schluck Energie zu viel, um sie von etwas anderes zu überzeugen. Und ja, wir wissen, dass es Leute die noch viel schlimmere Sachen haben. Und ich weiss auch, dass ich sehr viele Long-Covid-Gespänchen habe, wo es noch schlechter geht als mir. Aber es hilft einem in diesem Moment nicht. Weil ein Käfig ist und bleibt ein Käfig, auch wenn es goldig ist.
Helfen gegen ihr vor allem Kaffee und ihre 2 Hunde. Zudem geht sie im Physio und macht Atemtherapie. Das Schwierige an Long-Covid ist nicht nur die Diagnose, sondern auch die Behandlung. Bis jetzt ist die Krankheit noch nicht gut erforscht. Ob Betroffene also je wieder ganz gesund werden, kann momentan niemand garantieren. Für Miriam Egli ist das Leben aber immer noch lebenswert.
Ich denke vor allem auch an Kinder, die Long-Covid haben. Ich kann mir sagen, ein gewisses Alter habe ich. Ich durfte schon extrem viele schöne Sachen erleben. Aber ein 14-jähriges Kind, das eigentlich vom Leben noch nicht wirklich etwas hatte, ich möchte auch eigentlich für diese Leute kämpfen können. Ich möchte nicht aufgeben. Es ist noch immer die Wiese. Es ist schwerer geworden. Aber ich möchte Hoffnung nicht aufgeben, dass wir eine Lösung finden.
Seit dem Januar ist die Situation für Long-Covid-Erkrankte in Graubünden noch schwieriger geworden. Das, weil das Kantonsspital Graubünden zu wenig Mitarbeitende hat und darum die Long-Covid-Sprechstunde gestrichen hat. Die Miriam Egli redet von Glück, dass sie auch weiterhin gute ärztliche Betreuung hat. Bei anderen Betroffenen sei das nicht der Fall.
Auch wenn Long-Covid jetzt erforscht wird, ist noch nicht klar, was die Krankheit genau auslöst. Und klar definierte Behandlungen gibt es auch noch nicht. Sie sind zwei aufstrebende Langläuferinnen vom Engadin, die Marina und Nadia Kählin. Sie sind nicht nur zusammen auf der Loipe, sie wohnen auch zusammen. Und wie das so funktioniert, das weiss der Ruud Schmenzi.
Die Marina Kählin ist 20, ihre Schwester Nadia 22. Beide haben aus ihrer Sicht eine erfolgreiche Saison hinter sich.
Es war eine super Saison und viel mehr habe ich, also eigentlich mehr habe ich nicht erwarten. Es ist eigentlich ziemlich alles, was ich mir vorgestellt habe, ist aufgegangen.
Meint Marina Kählin. Ihr Highlight sei vor allem der Gewinn der Goldmedaille an der U23-WM gewesen. Ein bisschen kritischer tönt es von der älteren Schwester Nadia. Sie hat zwar nicht alle, aber gleich ein paar Ziele erreicht.
Die Medaille war sicher das Ziel an der U23-WM, weil es auch jetzt mein letztes Jahr war. Dann, ja, dass ich eigentlich ein paar Mal in die Top 3 gelaufen bin im Distanzweltcup, das habe ich auch gesagt, würde ich gerne machen. Und deshalb habe ich eigentlich auch erreicht, die paar Mal, ja.
Die beiden Langlaufgeschwister, die sind in St. Moritz aufgewachsen, wohnen jetzt aber zu Davos. Das, weil halt unter anderem das nationale Leistungszentrum dort ist und durch das Trainingsmöglichkeiten super sind. Auch wenn es schön ist in Davos, vermissen sie vor allem etwas, sagt Nadia Kählin.
Die Leute finde ich im Engadin halt schon eigentlich schöner. Also ja, wenn man den ganzen Winter da ist, ist es dann mit der Zeit schon ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil wir so verwöhnt sind aus dem Engadin.
Die beiden Schwestern wohnen in Davos zusammen in einer WG. Das ist mega angenehm.
Jetzt sind wir halt gleich schon ein bisschen älter, dass wir mal ohne Mami und Papi kann wohnen. Und also es ist halt schon gemütlich, wenn es die Schwester ist, weil dann, man kennt sich gut. Man kann auch mal sagen, wenn etwas stört. Und darum ist cool so.
Das sieht auch die ältere Schwester so. Weil sie sich schon so lange kennen, sage ich mir sich eher einmal noch die Meinung. Aber
bis jetzt haben wir eigentlich noch nie so fest gestritten, da, seit wir da sind. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, es passt.
Es gäbe aber auch durchaus Herausforderungen. Einfach auch, weil sie halt so viel zusammen sagen.
Vielleicht müssen wir auch schauen, dass nicht nur immer das Thema Langlauf so das einzige Thema ist, das wir haben, weil halt, ja, wir gleich mega viel mit dem zu haben, dass eigentlich unser Leben ist und dass wir manchmal auch ein bisschen heimkommen und dann abschalten und über etwas anderes reden mal.
Sagt Nadia Kählin. Was aber bis jetzt recht gut funktioniert, ist die Arbeitsverteilung im Haushalt. Das geht auch ohne amtlichen Plan super, findet Marina Kählin.
Also bis jetzt ist gut. Manchmal sagt schon, ja, heute mache ich zum Beispiel mal die Wäsche, machst du für meine Ski oder so. Haben wir letztens gemacht. Aber sonst, ja, kochen wir auch meistens zusammen, wenn wir beide da sind oder einfach gerade der, der ein bisschen mehr Zeit hat.
Ziel für die nächste Saison haben Marina und Nadia Kählin noch keine definiert. Jetzt denken sie sich das erste Mal erholen und dann fangen schon bald auch wieder das Sommertraining an.
Bilder vom Zuhause von den zwei Langlaufschwestern gibt es im Videobeitrag auf südostschweiz.ch. So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachhören finden Sie die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.